Nochmal guten Morgen zusammen. Genau, ich will heute weitermachen und zu Beginn würde ich einfach noch gerne beten. Ihr dürft ruhig werden. Herr, ich danke dir für diesen neuen Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir heute wieder in dein Wort hineinschauen dürfen. Ich bitte dich darum, dass du selbst zu uns sprichst. Amen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne Motorrad fahre. Und das ist für mich etwas ja schon sehr Besonderes gewesen. Ich bin echt sehr gerne und immer wieder auch so abends einfach mal eine Runde gefahren. Und ich habe es geliebt, auf dem Motorrad zu sitzen, einfach Gas zu geben, sich in die Kurve zu legen, dann aus der Kurve wieder raus Gas zu geben, das zu hören, so diese ganze Vibration. Man sitzt ja auf dem Motor und man hört es ja, wenn er so richtig hochtourt. Und jeder, der Motorrad fährt, denkt sich, ja Mann, ganz genau, das meine ich und das finde ich auch cool. Aber die, die das nicht fahren, denken sich so, das ist irgendwie ein bisschen albern und ja, verstehen das nicht so ganz. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich so Motorrad gefahren bin, habe ich immer wieder darüber nachgedacht und immer wieder war ich so ein bisschen enttäuscht darüber. Ich war immer wieder enttäuscht und dachte mir, schade, dass mein Motorrad so wenig Leistung hat. Irgendwie habe ich mir einfach mehr gewünscht. Das war immer wieder so ein Gedanke. Ich dachte mir so, es ist schon cool, Motorrad zu haben, aber schade, dass es halt so wenig ist. Und dieser Gedanke, schade, dass etwas nicht reicht oder zu wenig ist oder nicht so ist, wie man es sich gerne wünscht. Diesen Gedanken kennt jeder von euch. Jeder von euch kennt es, wenn man sich so denkt, am Montagmorgen, oh schade, dass das Wochenende so kurz ist oder schade, dass nichts mehr vom Kuchen übrig geblieben ist. Schade, wenn man den Kühlschrank aufmacht oder den Schrank aufmacht. Schade, dass es keine Süßigkeiten mehr gibt. Schade, dass ich dieses Jahr keinen Adventskalender bekommen habe. Schade, dass ich schon gehen muss oder wenn es um Materielles geht, schade, dass ich kein Haus habe, schade, dass ich ein kleines Haus habe, schade, dass ich wenig Geld verdiene, schade, dass ich keine Zeit habe, was auch immer. Jeder von euch kennt dieses Gefühl, man hat etwas oder man hat etwas nicht, man hat etwas zu wenig und man findet es einfach schade. Und meine These, und ich habe heute die Predigt so genannt, ist schade, dass es nur um Gott geht. Und klar, wir sind alle gute Christen und niemand würde es von uns so offensichtlich sagen. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir darüber nachdenken, dann wünscht es sich doch irgendwie jeder von uns, dass es nicht nur um Gott geht. Ich meine, ich bin ja auch noch da. Warum geht es nicht auch manchmal um mich? Und vielleicht um meine Familie, vielleicht um meinen Job, was auch immer. Aber irgendwie ist es wenn man am Anfang darüber nachdenkt, so ein bisschen bedrückendes Gefühl und man denkt sich, schade, dass es echt nur um Gott geht. In diesem Gottesdienst, in meinem Leben, in der Weltgeschichte. Immer geht es darum, was Gott will. Immer soll ich Entscheidungen treffen und machen, was er denkt. Und wer denkt an mich? Wer kümmert sich um mich? Wer kennt meine Bedürfnisse? Und wie kann ich glücklich werden, wenn es doch immer nur um Gott geht? Also irgendwie ist dieses Gefühl oder dieser Gedanke für uns am Anfang schon sehr, man könnte sagen, eigentlich abstoßend. Und wir wollen heute mit dem Buch Josua weitermachen und wir wollen uns ja diese Vorbereitung auf den Angriff auf Jericho anschauen. Und wir wollen uns diese Geschichte von damals anschauen und den Vergleich zu uns heute ziehen in Bezug auf unsere Rettung. Denn mir ist heute eines wichtig und das ist, dass wir verstehen, dass Gott uns rettet, damit die Welt ihn erkennt. Gott rettet uns, damit die Welt oder damit wir ihn fürchten. Und deswegen sollen wir leben, damit die Welt erkennt, dass er Gott ist und damit gleichzeitig wir ihn fürchten. Und deswegen habe ich auch diese Predigt so benannt, schade, dass es nur um Gott geht, weil das genau im Gegensatz zu unserem Willen steht. Wir wollen nicht, dass es um jemand anderes geht. Wir wollen eigentlich, dass es immer nur um uns geht. Nun, fangen wir mit dem ersten Punkt an, Gottes Rettung für uns. Und ihr dürft gerne schon mal Josua 5 aufschlagen. Ich will euch ganz kurz nochmal abholen, wo wir waren, schon lange her. Und die ersten 4 Kapitel vom Buch Josua gehen eigentlich darum, dass Josua und Israel sich vorbereiten, in das Land einzuziehen und dass sie durch den Jordan ziehen. Also arg viel mehr passiert in diesem Buch nicht. Und nochmal in Erinnerung zu rufen, der Jordan war kein kleiner Bach, es war ein Riesenfluss und es war auch keine Trockenzeit, sondern es war ein Fluss, der in dieser Zeit, wo sie drüber gezogen sind, über die Ufer war. Also das heißt, er hatte einen sehr, sehr hohen Stand. Und wir sehen, Das ganze Volk ist durchgezogen. Josua hat davor noch Kundschafter nach Jericho ausgesandt. Aber sonst hat dieses Volk an sich nicht so viel gemacht. Viel geredet, einmal durchgezogen und irgendwie stehen die jetzt da in diesem neuen Land. Und davor haben wir noch gesehen in der letzten Predigt, dass sie sich noch Steine aufgestellt haben, Gedenksteine, dass sie sich immer wieder daran erinnern, hey, Gott hat uns durch diesen Fluss hindurchgeführt. Und jetzt sehen wir Kapitel 5, den ersten Vers. Wie geht es weiter? Ich lese Kapitel 5, Vers 1. Und es geschah, als alle Könige der Amoriter, die diesseits des Jordan im Westen waren, und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer waren, hörten, dass der Herr die Wasser des Jordan vor den Kindern Israel ausgetrocknet hatte, bis wir hindurchgezogen waren, da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Kindern Israel. Also alle Könige, alle Bewohner dieses Landes dachten sich am Anfang, ja, also klar, Israel ist da und die haben viel erlebt, aber die haben sich schon, würde ich sagen, so halbwegs sicher gefühlt, weil die wussten, okay, es ist immer noch ein Jordan. Ein Volk muss immer noch durch diesen Fluss durch, das heißt, wir sind noch halbwegs sicher. Und jetzt ist dieses Volk einfach durch diesen Fluss durchgelaufen. Und jetzt, was lesen wir? Wir sehen, dieses ganze Land, jeder König, jeder Bewohner hat einfach Angst. Und auch zu Recht. Die Grenze war sozusagen so eine Art letztes Schutzschild, was sie hatten. Und jetzt sehen wir so manchmal nicht so ganz, wie sie sich damals gefühlt hatten. Und ich habe mal versucht, so ein fiktives Beispiel irgendwie uns aufzuzeigen. Und zwar, wenn Frankreich plötzlich einfach so morgen nach Deutschland einmarschieren würde, durch den Rhein hindurch und in Deutschland stehen würde. Und jedes Land, das uns gerne helfen würde, zum Beispiel jetzt Amerika oder Russland oder England, wer auch immer, dann würden auf einmal in diesen Ländern so irgendwelche Naturkatastrophen passieren. Zum Beispiel in Amerika würden nur Tornados wehen, das heißt, sie könnten nichts machen. In Russland würde es die Temperatur plötzlich so tief fallen, dass niemand mehr kommen würde. Und in England würde zum Beispiel nur Überschwemmungen da sein. Das heißt, niemand von denen kann uns helfen. Und Frankreich steht jetzt in Deutschland. Und wir wissen, okay, die sind jetzt nicht einfach so zu Besuch da, sondern die kommen, und nicht um das Land einzunehmen, sondern die kommen, um uns alle umzubringen. Also wir wissen, okay, jetzt ist Frankreich hier in Deutschland und die machen alle Grenzen zu. Und wir wissen, okay, jetzt kommen die und werden einfach uns alle umbringen. Wir würden dann gerne das Auto nehmen, wegfahren oder mit dem Flugzeug wegfliegen. Aber wir wissen, okay, die Flugzeuge werden alle abgeschossen, die Autos werden alle abgefangen. Und die ganzen Straßen sind voll mit Autos. Irgendwie versucht jeder zu fliehen. Und ich glaube, wenn sowas passieren würde, dann würden wir alle Angst haben. Würden wir alle verstehen, okay, das ist jetzt hier kein Spiel mehr. Wenn es mies läuft, dann bin ich bald tot. Und in diesem ganzen Land würde ein Chaos ausbrechen. Bei uns würden die Heizungen vielleicht nicht mehr gehen. Der Stromausfall wäre vielleicht auf dem ganzen Land so. Und das Einzige, was uns so irgendwie noch so ein bisschen übrig bleibt, ist ein Auto mit ein bisschen Sprit. Und sonst haben wir nichts. Kein Wasser, kein Strom, keine Heizung. Wir können auch nicht mehr in den Supermarkt gehen, weil jetzt irgendwie alles auf einmal ausgeraubt ist. Und das ist eine schlimme Situation. Das ist eine Situation, die sich niemand von uns vorstellen will. Aber ich denke, so ähnlich ging es damals den Kanaanitern. Es war nicht so, dass dieses Volk kommt und einfach so ein bisschen mit ihnen spielt. Und Israel ist eingezogen, damit dieses ganze Land eingenommen wird und jeder darin umgebracht wird. Und deswegen steht es auch geschrieben in Vers 1, dass das Herz der Könige zerschmolz. Sie hatten einfach Angst. Nun und wenn wir aber in diesen Text hineinschauen, dann sehen wir, das Volk, also die Kanaaniter, haben Angst. Aber warum haben sie Angst? Haben sie Angst, weil Israel so eine große militärische Macht ist, weil sie so viel Pferde haben, weil sie so viele Schwerter haben, was auch immer? Nein, dieses Volk hat Angst, weil ein Gott hinter Israel steht. Weil dieses Land merkt, okay, dieses Volk ist relativ klein, aber der Gott, der hinter ihnen steht, oh, der wird uns alle kalt machen. Dieser Gott, der hat wie eine Fliege zwischen seinen Fingern Ägypten zerdrückt. Mit den 10 Plagen, der Pharao hat keine Chance gehabt. Und dann ist das Volk durch das Schilfmeer hindurchgezogen und Gott hat es einfach geteilt. Einfach so, als wäre das so eine kleine Pfütze und Gott macht es einfach. Und dieses Volk zieht durch den Jordan hindurch, als ob es ein kleines Bächlein wäre und Gott hält ihn einfach. Aber so ist es nicht. Es war ein Riesenfluss. Und so sehen wir, diese 2 Millionen Menschen gehen durch die Wüste hindurch, werden jeden Tag ernährt von Gott. Und dann merken wir, das Volk der Kanaaniter in diesem Land hat nicht Angst vor Israel, sondern hat Angst vor einem Gott, der so mächtig ist. Und dieser Gott hat zu Israel gesagt, ich werde euch dieses Land geben. Nicht Israel wird sich das erkämpfen und ihr müsst euch richtig Mühe geben, sondern Gott sagt, ich gebe euch dieses Land. Und ich habe einfach nur in den ersten 4 Kapiteln von Josua mal die Stellen aufgeschrieben. Gott hat das auf jeden Fall mindestens 9-mal gesagt. Ihr könnt es gern nachschlagen. Ich dachte einfach, dass ich euch das so zeige. Gott hat es hier ernst gemeint und Gott hat es ihnen verheißen, Gott hat es ihnen versprochen und gesagt, ich gebe euch dieses Land. Nun, jetzt hören wir diese Geschichte, wir haben es auch verstanden, okay, aber irgendwie hat es doch so wenig Alltagsbezug für uns. Und deswegen will ich versuchen, zu jedem Punkt, wir schauen uns die Geschichte an und gleichzeitig ziehen wir den Vergleich zu unserer Rettung heute, zu deiner Rettung und zu meiner Rettung. Und steht hier nicht im Text, deswegen will ich es ja aber trotzdem so sagen. Ich will es trotzdem versuchen zu vergleichen als ein Beispiel, weil zum Schluss ist es der gleiche Gott damals und heute. Und so will ich mal mir darüber Gedanken machen, was ist passiert, als wir gerettet worden sind. Denn ich glaube, das ist eine so ähnliche oder so gleiche Rettung gewesen wie damals. Gott hat dich und mich von unseren Sünden erlöst. Und er hat uns die Sünden vergeben. Und wenn wir ehrlich sind, bin ich und bist du, wir sind alle so kleine Würmlein in dieser Weltgeschichte. Wir könnten sagen, wir sind irgendwelche Leute, die morgen eigentlich schon vergessen sind. Wir sind vielleicht Witzfiguren, Würmlein, niemand. Und Gott rettet so kleine Leute wie dich und wie mich und er macht es gerne und er vergibt uns alles. Aber gleichzeitig weiß jeder von uns, ich habe nichts dazu beigetragen, sondern alles hat Gott gemacht. Das Einzige, was ich dazu beigetragen habe, ist, dass ich gesündigt habe. Und dieser Gott, der hat mich jetzt befreit. Und das Gleiche sehen wir auch. Der Teufel und die Dämonen zittern vor uns. Aber warum? Weil wir so groß sind, weil wir so stark sind? Nein, weil Gott in uns jetzt lebt und weil Gott mächtig ist. Und Gott hat für uns den Sieg errungen. Gott hat für uns alles gemacht und Gott ist für uns am Kreuz gestorben. Und jetzt ein Einwand von dir vielleicht. Du sitzt hier und sagst, ja, aber ich habe doch geglaubt. Ich habe doch meine Sünden bekannt und geglaubt. Und was sagt denn dein Glaube aus? Was sagt denn der Glaube an Gott aus? Der Glaube sagt, dass wir völlig bankrott sind vor Gott. Wir sagen nichts anderes wie, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin und ich habe erkannt, dass ich nichts tun kann. Und ich kann, das Einzige, was ich tun kann, ist, dich um Vergebung zu bitten und daran zu glauben, dass du mir gnädig vergibst. Das ist alles, was wir getan haben. Wir geben auf und sagen, Gott ist die einzige Lösung. Wir geben auf und sagen, Gott ist der einzige Ausweg. Er ist der einzige Retter. Und genau hier kommt die Frage, wo ist der Mensch? Wo bin ich? Was habe ich dazu beigetragen? Welche Rolle spiele ich? Und so sehen wir, wir spielen eigentlich fast gar keine Rolle. Gott ist derjenige, um den es geht. Gott hat alles gemacht und ihm gebührt allein die Ehre. Und deswegen habe ich auch die Predigt so genannt, schade, dass es nur um Gott geht. Es geht nicht um dich, nicht um mich, sondern um Gott. Und in deiner Rettung geht es auch nicht in erster Linie um dich, sondern in deiner Rettung geht es darum, dass Gott verehrt wird, dass Gott groß gemacht wird, dass sein Name groß gemacht wird. Worum ging es bei Israel? Warum hat Gott Israel gerettet? Weil er irgendwie nichts zu tun hatte oder weil Israel so ein gutes Volk war? Nein, sondern Israel hatte gerettet und wir lesen Kapitel 4, Vers 24, damit alle Völker der Erde die Hand des Herrn erkennen, dass sie stark ist, damit ihr den Herrn, euren Gott, fürchtet alle Tage. Das ist der Grund, warum er damals Israel gerettet hat und das ist der Grund, warum er dich heute gerettet hat. Er hat dich nicht für dich gerettet, sondern er hat dich für sich gerettet. Und wenn wir auch im Neuen Testament schauen, wie beginnt der Epheserbrief? Der Epheserbrief, da zeigt Paulus uns auf, wie herrlich es ist, errettet zu sein, wie groß dieses Evangelium ist. Aber er schreibt dreimal auf, zum Preise seiner Herrlichkeit. Und Gott ist ein eifernder Gott. 2. Mose 34. Und Gott ist ein Gott, der seine Ehre nicht teilt. Wir können es nachlesen, Jesaja 42, Vers 8. Ich bin der Herr, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Gott teilt seine Ehre nicht mit Götzen und Gott teilt seine Ehre auch nicht mit dir und auch nicht mit mir. Er teilt sie mit niemandem. Er ist der alleinige Besitzer und Gott erweist sich daran gnädig, dass er uns trotzdem rettet. Dass er uns diese Sünden vergibt und sie uns gerne vergibt und diese Gnade übermäßig zu uns kommt. Und wir können noch mal eine Stelle lesen in Römer 9, Vers 16. Also liegt es nun nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Und wir sehen, alles, was Gott tut, macht er zu seiner Ehre. Und Gott rettet uns allein aus Gnade, aber Gott rettet uns allein zu seiner Ehre. Nun, wenn man das so hört, könnte vielleicht auch jemand von euch sagen, ja, aber das hört sich so lieblos an, das hört sich so kalt an, als ob Gott einfach ja, ein Tyrann ist und es ihm nur um seine Ehre geht und wir hinten runterfallen. Aber das Besondere und das Herrliche an diesem Evangelium und an Gott ist, dass seine Ehre mit unserem Besten verknüpft ist. Wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber die Bibel sagt es uns. Und wir dürfen ja, die Nutznießer von der Ehre Gottes sein, so könnte man das formulieren. Also Gott wird durch unsere Rettung geehrt, absolut, und gleichzeitig bekommen wir das Beste, was wir jemals bekommen können. Wie war das bei Israel? Israel wurde gerettet aus Ägypten in dieses verheißene Land in Kanaan und Israel ging es viel besser in Kanaan als in Ägypten und gleichzeitig ging es aber nur um Gott. Genauso auch in deinem Leben. Ohne Gott, da ging es dir schlechter. Und jetzt, nach deiner Rettung, da geht es dir besser. Nicht ein bisschen besser, sondern viel besser. Aber trotzdem bleibt es so, dass es um Gott geht. Nun und jetzt sehen wir, okay, Israel steht in Kanaan drin. Und was ist das Erste, was Israel macht? Und ich habe das im zweiten Punkt, Gottes Sakramente für uns. Ich versuche das Wort noch später kurz zu erklären. Aber ich will wieder zurück zu Israel kommen und zurück zu unserem fiktiven Beispiel mit Frankreich und Deutschland. Wenn jetzt Frankreich morgen, wie gesagt, in Deutschland steht, dann wäre doch das einzig Sinnvolle aus der Sicht der Franzosen, dass sie uns direkt angreifen. Also ohne lange zu warten, ohne zu zögern, direkt los. Und stell euch mal vor, wir merken, okay, morgen kommt die Nachricht, Frankreich ist eingezogen und dann sind die dort einfach 2 Wochen und machen nichts außer Feste feiern. Das ist so, hey, ihr seid gerade in dieses Land eingezogen und jetzt steht ihr da und feiert Feste. Es macht doch gar keinen Sinn, warum seid ihr dann eingezogen? Und naja, dann würden wir es auf jeden Fall schaffen, alle aus diesem Land zu fliehen, aber das müssen wir ja nicht machen. Nun und jetzt lesen wir weiter in Josua Kapitel 5, Vers 2, genau das macht nämlich Israel. Da steht geschrieben, in jener Zeit sprach der Herr zu Josua, mache dir Steinmesser und beschneide wiederum die Kinder Israel zum zweiten Mal. Und Josua machte sich Steinmesser und beschnitt die Kinder Israel am Hügel Aralot. Also logisch und menschlich gesehen ist es einfach dumm, was Josua hier macht. Niemand zieht in ein fremdes Land ein, wo du weißt, okay, ich will alle umbringen und jetzt sind alle gegen mich und ich fange jetzt erstmal an, meine Armee hier zu beschneiden. Das heißt, also wir sehen das auch im Text später. 4 Tage sind es, wo es keine Armee gibt, weil alle halt krank sind. Also nachzulesen, Josua 4, Vers 19 und dann 5, Vers 10, da sehen wir die zwei Zeitangaben. Also 4 Tage lang nach der Beschneidung liegen die Männer da in ihren Zelten und sind krank. Und trotzdem befindet sich ja Israel in dem verheißenen Land. Also irgendwie fehlt die Logik so ein bisschen. Aber das Gute ist ja auch, dass es nicht logisch sein muss, auch nicht menschlich logisch sein muss, sondern dass es um Gott geht. Und was zeigt Gott hier? Gott zeigt hier, dass dieses Volk, das jetzt in diesem Land steht, mein Volk ist. Dieses Volk gehört zu mir. Und das Zeichen der Beschneidung hatte damals Abraham gegeben, 1. Mose 17, als ein Zeichen von diesem Bund, dass Gott sagt, ich werde dich segnen, ich werde dich zu einem Volk machen und ich werde durch dich alle Nationen segnen. Und dieses Zeichen bekommt jetzt dieses Volk und Gott sagt nichts anderes wie, hört mal alle zu, es ist mein Volk. Es gehört mir. Und Gott macht hier etwas Besonderes. Er teilt den Fluss, er macht diese ganzen Wunder, dieses ganze Trara und er macht es eigentlich nur, damit ihm alle jetzt zuschauen. Er hat sozusagen sich auf diese Weltbühne gestellt und jetzt steht Israel auf dieser Weltbühne und eigentlich steht Gott dahinter. Und ich bin mir sicher, dass die ganzen Könige Spione geschickt haben und dass die Könige genau wussten, okay, was macht Israel jetzt? Und dann sehen die, okay, die beschneiden sich, was ist los bei denen? Und vielleicht haben die es auch nicht verstanden, aber Gott zeigt, ich stehe auf dieser Bühne und dieses Volk gehört mir. Und es geht um meine Ehre. Das heißt, diese Beschneidung ist lediglich ja, ein Pfeil gewesen auf Gott. Und die nächsten Verse, die wir dann sehen ab Vers 4, ist so die Begründung, warum die sich jetzt beschneiden. Dann steht geschrieben, okay, die haben sich in der Wüstenwanderung nicht beschnitten. Und steht aber nicht geschrieben, hat Gott es ihnen verboten oder wollten sie es einfach nicht machen. Ich denke persönlich, dass es wahrscheinlich einfach daran lag, dass ihr Herz verstockt war. Und dass sie deswegen auch ihre Kinder nicht beschneiden wollten. Aber um es kurz zu sagen, ich finde nichts geschrieben, also kein Grund und ich weiß es auch einfach nicht. Genau, deswegen so zu den nächsten Versen. Aber wir kommen jetzt ja, zurück zu dieser Beschneidung und vor allem zurück zu unserem Beispiel der Rettung. Wir kommen jetzt wieder ins Heute zurück. Und Israel wurde damals aus Ägypten gerettet, ins Land Kanaan. Und das Erste, was sie machen, sie lassen sich beschneiden. Und wie ist es bei uns? Wie ist es bei uns das Erste, was wir nach unserer Wiedergeburt machen? Das Erste, was wir machen, nachdem wir gerettet sind, ist, sich taufen zu lassen. Also wir gehen hin und lassen uns taufen. Aber das Wichtige ist, Gott muss uns zuerst retten und danach kommt die Taufe. Und auch so, zuerst war Israel im Land Kanaan und dann haben die sich beschneiden lassen. Und das Spannende ist, wenn wir uns taufen lassen, dann haben wir meistens unsere alten Gewohnheiten noch gar nicht so richtig abgelegt. Wir sind oft noch in alten Sünden verstrickt, wir sind oft noch mit alten Freunden irgendwo unterwegs. Vielleicht sind wir noch gefangen in irgendwelchen Süchten oder wir streiten uns vielleicht immer noch genauso wie davor. Vielleicht sind wir immer noch genauso in der Pornografie, genauso in der Faulheit. Vielleicht haben wir immer noch das gleiche Problem mit dem Essen. Und wir wissen, okay, wir sind wiedergeboren und irgendwie hat sich äußerlich, als ob nichts verändert. Und doch wissen wir, okay, wir sind wiedergeboren und wir lassen uns taufen. Und wenn es jetzt eine menschliche Logik wäre, dann würden wir doch sagen, weißt du was, du bist jetzt wiedergeboren, bring jetzt dein Leben halbwegs in Ordnung, so dass die meisten denken, dass du ein guter Mensch bist und dann lass dich taufen. Das ist ein guter Plan, weil dann wissen wir, okay, es lässt sich hier nicht jeder taufen, sondern es lässt sich nur der taufen, der auch wirklich so ein bisschen gut ist. Aber Gott sagt es nicht so. Gott sagt, du lässt dich taufen und bekennst diese Wiedergeburt öffentlich. Zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 8, der Kämmerer Philippus kam zu ihm und er hat ihm das Evangelium erklärt. Und was macht der Kämmerer direkt? Er lässt sich taufen. Er hat nichts verändert in seinem Leben, sondern er ist wiedergeboren und lässt sich taufen. Und Hat dich deine Taufe gerettet? Oder hat die Beschneidung Israel ins Land Kanaan gebracht? Nein, beides nicht. Und trotzdem sagt Gott, du lässt dich taufen. Und warum? Ich komme wieder zu der gleichen Antwort, weil es darum geht, dass wir Gott bezeugen. Weil es darum geht, dass wir Gott Ehre geben. Weil es darum geht, dass Gott hier groß gemacht wird. Und auch wenn wir uns hier taufen lassen, dann sagen wir nichts anderes. Ich war ein Sünder und bin immer noch ein Sünder. Aber durch Gott war ich ein verdammter Sünder und jetzt bin ich ein begnadigter Sünder. Und das bekennen wir vor der ganzen Welt und das bekennen wir und wir ehren Gott öffentlich dafür. Und genau das, ja, hat auch damals Israel gemacht. Wenn wir dann weitergehen in unserem Text, Vers 10, was macht Israel danach? Vers 10, und die Kinder Israel lagerten in Gilgal und sie feierten das Passa am 14. Tag des Monats am Abend in den Ebenen von Jericho. Auch hier wieder, warum jetzt ein Fest? Auch hier geht es wieder darum, dass Gott aufzeigen will, es ist mein Volk und es geht um meine Ehre. Und wir müssen uns mal versuchen, da hineinzudenken. Es muss für die alten Menschen in diesem Volk eine unheimliche Ermutigung gewesen sein. Weil stell euch mal vor, du bist jetzt 15 und du lebst noch in Ägypten. Du bekommst alles mit, die ganze Sklaverei, du bekommst mit, wie vielleicht dein Vater nach Hause kommt, geschlagen ist von den Peitschen, dass ihr ja, diese ganze jahrelange Qual durchlebt. Du bekommst mit, wie diese Kinder umgebracht werden, diese Jungs. Und jetzt bekommst du mit, wie dein Vater ein Lamm nimmt, es schlachtet, das Blut auf diese Türpfosten streicht, wie du nachts dieses Lamm isst und wie du draußen hörst, diese ganzen Erstgeburten sterben. Dieses ganze Land ist voll von toten Menschen. Und du bekommst alles mit. Du bekommst mit diese ganze Wüstenwanderung. Du bekommst mit, wie du durch diesen Jordan hindurchziehst. Und dann feierst du nochmal 40 Jahre später das gleiche Fest. Mit 55 feierst du das gleiche Fest wie damals mit 15. Und ich bin mir sicher, die haben dieses Lamm gegessen und dieses Brot gegessen und alles war wie ein Film vor ihren Augen. Sie haben sich an alles erinnert und vielleicht haben sich daran erinnert, wie sie gemurrt haben während der Wanderung, wie sie vielleicht ungehorsam waren, wie sie undankbar waren, wie sie an der Güte Gottes gezweifelt haben. Und wahrscheinlich war all das in ihrem Kopf. Aber geht es uns nicht auch oft genauso? Wenn wir heute das Abendmahl feiern, dann ist vielleicht deine Rettung nicht 40 Jahre her, sondern vielleicht nur 2, vielleicht nur ein paar Monate, vielleicht 10 Jahre. Aber du nimmst dieses Abendmahl und du denkst darüber nach, was hat Gott alles gemacht in meinem Leben? Du nimmst dieses Brot, du nimmst dieses Wein und vor dir spielt sich dieser Film ab, was du alles gemacht hast in deinem Leben. Vor dir spielt sich ab, wie du schon wieder diesen Monat so oft gesündigt hast. Du siehst, ich habe immer noch die gleichen Sünden. Ich habe immer noch oder bin immer noch gleich, ein gleich großer Versager. Und es ist irgendwie schlimm, oder nicht wahr? Und wir nehmen das Abendmahl, sind irgendwie ein Stück weit traurig darüber. Traurig darüber, dass wir es eigentlich nicht verdient haben. Aber warum gibt Gott uns dieses Abendmahl? Damit wir ihn verkündigen, damit wir aber auch ermutigt werden. Also warum nehmen wir es heute, damit Gott groß gemacht wird und wir ihn fürchten? Und wir sehen, ja, ich habe diesen Monat wieder versagt. Ja, ich habe viel gesündigt. Aber gleichzeitig sehen wir auch, Gott hat mich trotzdem gerettet. Gott hat mich trotzdem begnadigt. Und damals mussten wir das, ja, wahrscheinlich den alten Leuten aus Israel nicht erklären, was es alles bedeutet hat. Aber wir heute sind vergesslich. Wir heute sind Menschen, die so viele Dinge vergessen. Und wir meinen oft, dass wir uns an alles erinnern, aber wir vergessen es, wie oft Gott uns alles vergeben hat, wie er uns alles geschenkt hat. Und all dein schlechtes Reden, all deine Beziehungen von damals, all deine Verschwendung von Zeit, dein ganzes damaliges kaputtes Leben hat Gott genommen und er hat es vergeben. Er hat es neu gemacht. Und das vergessen wir manchmal, wenn es so lange schon her ist. Und wir vergessen es, wie großzügig er uns vergeben hat. Und deswegen feiern wir dieses Abendmahl, damit wir es nicht vergessen und damit Gott groß gemacht wird. Und wir sehen auch wieder in diesem Punkt, es geht nicht um uns. Gott rettet uns, Gott vergibt uns, Gott schenkt uns neues Leben und ihm gehört deshalb alle Ehre. Und dann die Verse 11 und 12, ich will sie gerne vorlesen. Und sie aßen am nächsten Tag nach dem Passa vom Erzeugnis des Landes ungesäuertes Brot und geröstete Körner an eben diesem Tag. Und das Mahl hörte auf am nächsten Tag, als sie vom Erzeugnis des Landes aßen. Und es gab für die Kinder Israel kein Mahl mehr und sie aßen vom Ertrag des Landes Kanaan in jenem Jahr. Nun, und das ist so eine Stelle, die wir gerne überlesen und denken, ja gut, jetzt hat halt einfach aufgehört, das Essen vom Himmel zu regnen. Jetzt essen sie es halt ganz normal, wie wir heute auch. Aber ich will hier auch nur kurz stehen bleiben, aber auch hier aufzeigen, Gott hat ihnen damals das Essen vom Himmel gegeben und Gott hat ihnen jetzt, wo sie in Land Kanaan sind, auch wieder Essen gegeben. Weil die haben diese Felder geerntet. Von wem waren die Felder? Es waren wahrscheinlich die Felder von den Bewohnern, die jetzt alle geflohen sind. Und die Felder sind ja einfach hingegangen, haben es einfach geerntet. Und wir sehen, Gott sorgt um dieses Volk. Er hat dieses Volk 40 Jahre durch die Wüste geführt und hat ihnen jeden Tag Essen gegeben. Und für uns heute, für mich heute auf jeden Fall, ich vergesse es oft, dass Essen auch ein großes Geschenk von Gott ist. Und ich habe in meinem Leben noch nie, keinen einzigen Tag gehungert. Für mich gab es noch nie kein Essen. Es gab immer Essen, es gab immer genug Essen. Und jeden Tag deckt Gott meinen Tisch, auch deinen Tisch. Und jeden Tag kümmert er sich um 8 Milliarden Menschen. Und auch hier sehen wir so ein alltägliches, ja, eine alltägliche Mahlzeit, die wir haben, ist trotzdem wieder ein Wunder, wo wir sehen, Gott sorgt sich um die ganze Welt. Und auch hier gehört die Ehre Gott allein. Und ich habe den Punkt ja genannt, Gottes Sakramente für uns. Und ich meinte damit die Taufe und das Abendmahl. Gott gibt es uns, damit wir uns daran erinnern, damit wir ihn fürchten lernen, aber damit wir ihn auch ehren. Und den dritten Punkt habe ich genannt, Gottes Herrlichkeit für uns. Weil, wenn wir jetzt hier in diesem Text weitergehen, und ich will einfach gerne mal weiterlesen ab Vers 13, da kommt so eine etwas spannende Geschichte. Und zwar Vers 13, und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert gezückt in seiner Hand. Und Josua ging auf ihn zu und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Und er sprach, nein, sondern als der Oberste des Heeres des Herrn bin ich jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Oberste des Heeres des Herrn sprach zu Josua, zieh deine Schuhe aus von deinem Fuß, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat so. Josua begegnet hier einem Mann und wir als Bibelkenner wissen, okay, das ist auf jeden Fall Jesus gewesen. Also einfache zwei Gründe. Also wenn er ihn huldigt, dann kann es ja nur Jesus sein. Und wenn er dann noch die Schuhe auszieht, dann muss es ja auf jeden Fall Gott sein. Und trotzdem ist diese Geschichte so ein bisschen merkwürdig. Ich habe sie immer wieder gelesen und dachte mir so, okay, jetzt begegnet Josua Jesus. Und das ist so, als ob die sich gerade so ein bisschen kennenlernen. So, okay, wer bist du? Ah, okay, du bist Jesus. Und dann zieht er die Schuhe aus. Und dann denke ich mir so, jetzt kommt doch das Gespräch. Jetzt kommt doch das Spannende. Und irgendwie hört der Text hier einfach mal einfach auf. So, was hat jetzt Gott zu ihm gesagt? Hat er ihn ermutigt? Hat er ihm vielleicht die Pläne gegeben? Oder worum ging es im Gespräch? Vielleicht war das auch das Gespräch von Kapitel 6. Aber vielleicht hat Gott es uns auch einfach nicht gezeigt. Ich weiß es nicht. Und so war dieser Text immer wieder so ein kleines Fragezeichen. So, warum begegnet Jesus Josua einfach und das war's? Also so, die haben nichts geredet. Aber fangen wir doch mal in Ruhe von Vers 13 an, von vorne. Und wir versuchen uns so ein bisschen hineinzuversetzen und ich versuche euch so ein bisschen mitzunehmen, worum ging es hier oder wie, also was war auch in Josuas Kopf? Wir müssen uns vorstellen, Josua, er musste ja nicht beschnitten werden, er war ja schon beschnitten, steht in diesem Land und die Männer sind jetzt alle beschnitten und wahrscheinlich hat er einfach etwas mehr Zeit gehabt. Weil wenn jetzt jeder im Zelt liegt, kann er sowieso nichts machen. Und ich schätze, dass Josua viel, viel gebetet hat und ja, Gott gesucht hat. Er lag nicht auf der faulen Haut herum, sondern er ist hingegangen und hat Gott versucht zu suchen. Er ist hingegangen und hat sich versucht, auch mit seinem Problem auseinanderzusetzen. Ich meine, er ist der Mann, der jetzt versuchen muss, mit diesem Bauernvolk ein ganzes Land einzunehmen. Und das Erste, was er jetzt macht, also muss Jericho einnehmen. Und ich habe mal versucht, ein Bild rauszusuchen. Vielleicht sah es so aus. Und wir sehen, es ist eine riesige Stadt mit riesigen Mauern, mit einem Wall, mit sogar zwei Mauern und wahrscheinlich waren die Mauern dann so dick, dass wahrscheinlich teilweise ganze Häuser oder teilweise nur Häuser an der Mauer waren, die Leute drin gelebt haben. Und so steht Josua vor dieser Stadt und hat sie vielleicht angeschaut, ist vielleicht auch ein bisschen rumgelaufen und also klar von Weitem und hat darüber nachgedacht. Ich meine, er muss ja irgendwie diese Stadt einnehmen. Und wir sehen, okay, also irgendwie hat er sich mit diesem Problem auseinandergesetzt. Nun und so schaut er an und denkt darüber nach, okay, was habe ich für Möglichkeiten? Wir haben ein paar Stöcke, wir haben ein paar Schwerter und Bögen vielleicht von den vorherigen Schlachten, ja, ein paar Schilder und Fackeln, aber dann war es auch schon. Und das sind eigentlich nur so Spielzeuge für die Mauer. Das bringt nichts. Er hat kein richtiges Werkzeug, er hat keinen Rambock, er hat keinen Turm, er hat keine feurigen Geschosse, wo er in die Stadt hineinschießen kann, er hat keinen Turm, wo er, ja, einfach ranfährt und dann über die Mauer drüber klettern kann. Das hat er alles nicht. Er hat nichts. Also, und dann steht er vor dieser Stadt und hat wahrscheinlich gebetet und hat nachgedacht und war wahrscheinlich verzweifelt. Er war wahrscheinlich schwer beladen und hatte wahrscheinlich auch Sorgen gehabt. Er hat sich einen Plan überlegt, vielleicht auch fünf Pläne überlegt. Wie geht er voran? Wie nehme ich die Stadt ein? Aber gleichzeitig war Josua auch mutig und er war voll Glaubens. Und er war bereit, diese Stadt einzunehmen und er wusste, Gott wird ihm diese Stadt geben und trotzdem war es keine Kleinigkeit. Und so hat er vielleicht Jericho angeschaut und dann hat er seinen Kopf gesenkt und hat nachgedacht, vielleicht gebetet. Und auf einmal kommt diese Person zu ihm, kommt dieser Heerführer zu ihm. Und mit Sicherheit war die Hand von Josua direkt in seinem Schwert. Und ich habe mich auch gefragt, hey, warum weiß er nicht, dass es Jesus ist? Ich kann mir vorstellen, dass er sich vielleicht gedacht hat, dass es der Heerführer von Jericho war. Vielleicht hat ihn jemand gesehen und das hat sozusagen den Heerführer geschickt. Wir wissen ja nicht, wer das war. Und Josua weiß es ja auch nicht. Und so ist er direkt am Schwert und er ist bereit zu kämpfen. Und er fragt, wer bist du? Bist du für uns oder gegen uns? Und somit eine berechtigte Frage. Und Jesus sagt ihm zwei Sachen. Das erste ist, er sagt ihm, ich bin Gott. Und das zweite ist, er sagt ihm, es ist die falsche Frage. Nicht, bist du für uns oder gegen uns, sondern vielmehr, nicht Jesus kämpft für Josua, sondern Josua kämpft für Jesus. Und das ist diese Begegnung und das ist der Punkt, den auch Jesus Josua klar machen wollte. Er wollte ihm zeigen, weißt du was, dieses Volk, das führst du und du kämpfst mit diesem Volk, aber zum Schluss, es ist nicht dein Volk, zum Schluss bist nicht du der Mann, der dieses Land einnimmt, zum Schluss bin ich derjenige, der mit diesem Schwert steht und bin ich derjenige, der dieses Land einnimmt und du bist nur der Oberbefehlshaber. Aber ich bin der Anführer, ich bin der Heerführer. Und wir sehen, diese Begegnung, die Josua mit Gott hat, die ist für uns auch eine unglaubliche Ermutigung. Weil wir uns so oft in dieser gleichen Situation befinden wie Josua. Vielleicht stehen wir nicht vor Jericho, aber vielleicht stehen wir vor 28 Tagen Monat und 0 Tagen Geld. Vielleicht haben wir einfach kein Geld und wir wissen nicht, wie sollen wir Essen kaufen, wie sollen wir das Auto tanken, wie sollen wir das alles machen. Oder vielleicht ist auch dein Jericho die nächste Woche. Du sitzt am Sonntagabend und denkst, wie soll ich das schaffen mit den Kindern, die ja, mir die ganze Kraft abverlangen, die sich nur streiten, die nichts machen, die nicht gehorsam sind und vielleicht weißt du auch nicht mehr weiter. Aber vielleicht ist auch dein Jericho ja, deine Ehe. Du sitzt jeden Abend und du streitest jeden Abend mit deinem Partner und irgendwann mal kannst du nicht mehr, irgendwann mal willst du nicht mehr, irgendwann mal, es ist einfach nur zermürbend. Du hast keine Geduld, du hast keine Liebe mehr und du willst auch eigentlich, ehrlich gesagt, oft gar nicht mehr nach Hause kommen. Und vielleicht stehen wir vor unserem Kalender und schauen diesen Kalender an und sehen, es ist keine Lücke mehr, es ist so viel zu tun und du bist müde. Es ist Weihnachten und irgendwie bist du einfach müde, weil du so viel machen musst. Und vielleicht stehst du in deinem Leben vor den Sünden. Und jeder hat andere Sünden, jeder hat andere Kämpfe und du siehst, du schaffst es nicht. Du siehst, du versagst immer wieder und immer wieder. Und immer wieder kämpfst du mit der gleichen Sünde. Immer wieder zu lange am Handy, immer wieder zornig auf die Kinder, immer wieder lieblos zur Frau, immer wieder den Mann in Frage gestellt, immer wieder und immer wieder. Was nun? Wir beten, aber irgendwie scheint es so, als ob sich die Probleme nicht lösen. Es scheint nur, dass es immer schwerer wird. Vielleicht ging es Josua genau so. Wir wissen es nicht genau, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Es ist eine schwere Last. Aber, und das ist diese herrliche Botschaft, Gott begegnet uns gnädig. Das ist wie bei Josua. Josua, er fragt ihn, bist du für oder gegen uns? Und Gott sagt, nein, nicht für oder gegen uns, sondern du bist für mich. Ich bin der Gott. Und oft denke ich mir, warum funktionieren meine Gebete nicht? Warum funktioniert es nicht so, wie ich es will? Warum sieht mich niemand? Aber Gott begegnet uns gnädig und sagt, es geht nicht um dich, sondern es geht um mich. Und ich kämpfe dafür und ich sorge für dich. Und er ist der Anführer von Israel und er hat für Israel gekämpft und er ist das Oberhaupt dieser Gemeinde und der Herr in deinem Leben. Und das Besondere ist hier, Gott begegnet jedem Menschen von uns anders. Abraham ist als Freund begegnet. Jakob als einem Kämpfer, den Freunden von Daniel mitten im Feuerofen, Josua als Befehlshaber und dir vielleicht ganz anders. Und Gott könnte ja sagen, ja Josua, denk doch einfach darüber nach, ich habe schon so viel für dieses Volk gemacht und ich werde auch einfach weiter tun. Also eigentlich reicht es doch, was ich alles schon gemacht habe. Aber Gott kennt dich und Gott kennt mich. Und Gott weiß, manchmal sind wir trotzdem entmutigt. Manchmal können wir trotzdem nicht weiter. Und gerade in solchen Momenten kommt Gott und ermutigt uns. Und vielleicht daran, dass wir Bibel lesen. Vielleicht daran, dass jemand uns etwas sagt. Dass wir vielleicht beten. Dass wir vielleicht in der Predigt hören. Was auch immer. Aber wir dürfen wissen, und deswegen habe ich auch den dritten Punkt so genannt, Gottes Herrlichkeit für uns. Gott selbst zieht mit uns in unserem Leben. Gott lebt in uns. Und es ist die Herrlichkeit Gottes. Und was hat er für uns getan? Er ist ans Kreuz gegangen. An diesem Kreuz hat er deine Schuld und meine Schuld auf sich geladen. Er ist auferstanden, aufgefahren und jetzt sitzt er auf dem Thron. Und gleichzeitig sieht er dich, gleichzeitig liebt er dich und gleichzeitig führt er dich. Und auch wenn es uns für uns vielleicht manchmal schwer ist, es zu verstehen, wenn es uns schwer ist, daran zu glauben, so wissen wir doch, weil es sein Wort sagt, dass er mit uns ist. Und ich will mit einem Beispiel schließen und ich will Gott wie einen Heerführer vergleichen, so wie er damals Josef begegnet ist als ein Befehlsführer. Und Gott ist ein Heerführer, das heißt, er sagt, wo es lang geht. Er sagt uns, wie wir kämpfen und er bekommt auch all die Ehre, wenn es einen Sieg gibt. Aber wisst ihr, er ist nicht einer, der von oben herab irgendwas sagt, sondern er ist derjenige, der als erstes in den Kampf zieht. Und er ist derjenige, der aus diesem Schützengraben aufsteht und losrennt. Und wenn niemand von uns mitrennt, Wenn wir alle Angst haben, so rennt er trotzdem. Und wenn wir trotzdem sitzen bleiben und er rennt und stirbt, so hat er es doch für dich und für mich getan. Das hat er auch eben am Kreuz gemacht. Durch seinen Tod können wir leben. Und deswegen würde ich dieses Schade durchstreichen und sagen, gut, dass es nur um Gott geht und nicht um uns. Amen.